HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Donald Trump ist ziemlich verschnupft, muss man sagen. Vielleicht sogar ein bisschen beleidigt. Er wollte ja eigentlich Grönland kaufen.
We will make America great again.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction. A real big spender.
Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, in denen man Völker und Länder kaufen und verkaufen kann.
Die Amerikaner können unsere Rohstoffe kaufen wie jedes andere Land auch. Sie können Handel mit uns treiben, aber unser Land steht nicht zum Verkauf.
Natürlich wäre ich interessiert, strategisch wäre das sinnvoll. Im Grunde ist es ein großer Immobiliendeal. Ich vermute, er könnte alles kaufen oder zumindest denkt er das. Aber das kannst du nicht, sorry. Es fühlt sich nicht an, als würde er die Realität verstehen.
And yes, together we will make America great again.
Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft, meint Donald Trump. Da hatte er gerade mit seinen Beratern über die Möglichkeit gesprochen, Grönland zu kaufen. Verkäufer wäre in diesem Fall Dänemark, aber die Dänen wollen das Filetstück in bester Nordatlantiklage mit strategischem Potenzial und höchstens ein wenig Sanierungsbedarf nicht herausrücken. Trump ärgerte das so sehr, dass er gleich mal seinen Dänemark-Besuch abgesagt hat. Denn die Vereinigten Staaten hatten bisher ein richtig gutes Händchen bei solchen Geschäften. Stichwort Louisiana, das erwarben sie von Frankreich. Oder Alaska, das kauften sie dem damals klammen Russischen Reich ab. Voll mit Bodenschätzen und militärisch sehr günstig gelegen. Florida war im Austausch gegen andere Gebiete von den Spaniern zu haben. Und sogar den Dänen haben die USA schon mal Land abgekauft, die heutigen Virgin Islands. Generell galt in der frühen Neuzeit, als sich die heutigen Staatsgebiete bildeten, was du nicht erobern kannst, das musst du eben tauschen oder kaufen. Es handelt sich beim Immobilienhandel mit Ländern also offenbar um ein friedliches Instrument der sonst eher konfliktträchtigen Geopolitik. Wäre es nicht an der Zeit, es wieder damit zu versuchen? Grönland, das gönne ich mir. So ist unsere Sendung heute überschrieben und nach diesem Prinzip verfährt der amerikanische Präsident, der jetzt, nachdem die Dänen gesagt haben, geht's noch, ziemlich beleidigt seinen Dänemark-Besuch für Anfang September abgesagt hat. Und die dänische Politik und das Königshaus reagieren, wie es sich für Königs gehört, knapp und distinguiert. Carsten Schmiester.
Die Dänen halten sich zurück bei offiziellen Reaktionen auf den geplatzten Staatsbesuch. Leicht wird ihnen das nicht gefallen sein, aber so geht Diplomatie. Wenn man nicht Donald Trump heißt. Immerhin hatte ihn die Königin persönlich nach Kopenhagen eingeladen. Man sei überrascht, ließ Margarete II. Mitteilen. Mehr habe man nicht zu sagen zur Absage aus Washington, offenbar aus Enttäuschung über die Weigerung, Grönland an die USA zu verkaufen. Erst hatte man diese Idee gar nicht ernst genommen, aber als Trump Meldungen darüber bestätigte, gab es ein klares Nein. Von der grönländischen Regierung zuerst, ohne die ein solcher Deal gar nicht denkbar wäre, aber auch von Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Sie nannte das Ganze absurd, bemühte sich aber um gemäßigtere Worte in ihrer offiziellen Stellungnahme zu Trumps Trotzreaktion.
Ich will gerne sagen, dass ich natürlich både ärgerlich und überrascht über den amerikanischen Präsidenten.
Ich bin sowohl verärgert als auch überrascht, dass der Präsident seinen Staatsbesuch abgesagt hat. Die Absage ändert aber nichts am guten Verhältnis zwischen Dänemark und den USA. Wir schauen nach vorne und wollen den guten Dialog fortsetzen. Soweit das offizielle Dänemark. Presse und andere Politiker außerhalb der sozialdemokratischen Minderheitsregierung waren da deutlicher. Trumps Absage gilt als schwerer diplomatischer Affront und als Ausdruck der auf einem Tiefpunkt angekommenen dänisch-amerikanischen Beziehungen. Aja Chemnitz-Larsen ist grönländische Abgeordnete im dänischen Parlament. Sie wies auf eine aus ihrer Sicht positive Nebenwirkung des Eklats für ihre Heimat hin. Der neue Blick auf das Gemeinsame zwischen Dänemark und Grönland hat den Effekt, dass die Verbindung jetzt stärker wird. Wir erwarten, dass Dänemark sich künftig mehr anstrengt, Grönland bei der Zusammenarbeit als gleichberechtigten Partner zu sehen.
Das Verhältnis
zwischen Dänemark und dem weitgehend autonomen Grönland war bisher nämlich nicht besonders gut. Die Grönländer fühlten sich vernachlässigt und nun auf unerwartete und im Kern ja auch ungewollte Weise aufgewertet. während die Dänen nachdenklich werden. Was ihre Beziehungen zu Grönland angeht, natürlich aber vor allem die Beziehungen zu den USA. Jakob Ellemann-Jensen ist politischer Sprecher der liberal-konservativen Venstre-Partei. USA sind unser wichtigster Verbündeter und waren Garant für Frieden, Freiheit und Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Dazu kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber so ist es nun mal. Jetzt müssen wir uns allerdings überlegen, mit wem wir in Zukunft Allianzen bilden. Diese Frage ist für andere Parteien offenbar schon beantwortet. Zum Beispiel für Morten Østergaard von der linksliberalen radikalen Venstre. Er nannte Trumps Absage rücksichtslos und twitterte weiter, sinngemäß übersetzt, die Wirklichkeit stellt schlimmste Vorstellungen in den Schatten. Denn fast jeder im US-Außenministerium hätte Trumps Absage vorausahnen müssen. Gute Nacht. Das Ganze zeigt, dass wir die Länder der Europäischen Union mehr denn je als unsere engsten Verbündeten betrachten sollten. Denn Trump, so wörtlich, ist unberechenbar.
Zumindest mal ein schwerer diplomatischer Affront, wenn auch einige Dänen zunächst glaubten, es handle sich um einen Aprilscherz mitten im Hochsommer. Grönland ist nicht dänisch, Grönland gehört Grönland, hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor ein paar Tagen auch noch gesagt. Und damit hat sie natürlich recht, denn Grönland gehört zwar zur dänischen Krone, genießt aber seit 1979 weitgehende Autonomie, die 2009 nochmals erweitert wurde. Das Mutterland spricht nur noch bei der Außen- und Verteidigung. Politik mit und zahlt viel Geld, 500 bis 600 Millionen jährlich. Tobias Etzold, Nordeuropa-Experte vom Verein Forum Nordeuropäische Politik. Es gibt Bestrebungen unter den 56.000 Grönländern, unabhängig zu werden. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Was sind die Motive für diese Sehnsucht?
Die Motive liegen darin begründet, dass Grönland ja eine Kolonie Dänemarks lange Zeit war. Und sich die Grönländer oft von Dänemark und von den Dänen, also der dänischen Regierung, bevormundet fühlten. Und teilweise warfen viele der dänischen Regierung und den Dänen überhaupt ein gewisses arrogantes Auftreten Grönland gegenüber auf. Und das hat für gewisse Verstimmungen versorgt bei den Grönländern. Und dieser Traum, unabhängig zu werden, ist im Prinzip genau darauf begründet. Und seit einigen Jahrzehnten gibt es politische Bewegungen, die doch bestreben, Grönland unabhängig zu machen aus diesem Grund, weil sie eben ein eigenes Volk sind, weil sie sich nicht mental auch Dänemark verbunden fühlen.
Bislang ist Grönland wirtschaftlich kaum alleine überlebensfähig. Die Wirtschaft ist einseitig und fast ausschließlich, habe ich gelesen, auf den Export von Fischereiprodukten ausgerichtet. Was wären denn eigentlich die wichtigsten wirtschaftlichen Reformen auf dem Weg in die Unabhängigkeit?
Ja, und Sie sagten ja bereits in Ihrer Einleitung, dass Grönland stark praktisch am Tropf Dänemarks hängt, dass jedes Jahr eben viele Millionen in das Land fließen, ohne die Grönland tatsächlich nicht überlebensfähig wären. Man setzt für die Zukunft auf Rohstoffe. Es werden ja in Grönland und um Grönland herum viele Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas vermutet, aber auch seltene Erde, Mineralien, Eisenerz. Und man hat teilweise jetzt bereits angefangen mit ein paar wenigen Projekten, um zum Beispiel Eisenerz zu fördern. Aber das geht sehr langsam voran und im Moment sind viele Vorkommen durch das Eis auch noch nicht wirklich zugänglich. Aber das kann sich möglicherweise im Zuge des Klimawandels verändern. Also da setzt man eben stark darauf, dass man durch die Hebung von den Bodenschätzen, die dann an internationale Konzerne verkauft werden würden, und es ist auch in dem Unabhängigkeits- oder mit dem Autonomieabkommen so geregelt, dass solche Einkommen direkt in den grönländischen Staatshaushalt fließen würden, dass Dänemark da also nicht direkt mit verdient. Und wie gesagt, das kann aber noch lange dauern, bis es tatsächlich so weit ist, dass da wirklich Geld in die Kassen kommt.
Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, braucht man Kenntnisse und man braucht Fähigkeiten. Es gibt viele Schulabbrecher und wenig Studierende. Was sind die Gründe dafür?
Die Gründe sind dafür soziale Gründe. Also vielen Menschen geht es nicht besonders gut. Das heißt, die sind dann eben auch darauf angewiesen, dass Jugendliche bereits im Haushalt helfen, beziehungsweise an der Jagd und Fischerei und so weiter sich beteiligen, womit dann möglicherweise wenig Zeit für Schule und so weiter bleibt. Und auch eine gewisse Perspektivlosigkeit, weil viele wissen auch nicht so richtig, was sie mit der Bildung anfangen sollen. Denn im Moment gibt es noch wenige Jobs für die Menschen im Land. Und die, die tatsächlich gebildet sind, die gehen dann eher ins Ausland. Die studieren im Ausland, in Dänemark in erster Linie. Und viele von denen kommen auch nicht zurück. Also Grönland hat tatsächlich ein sogenanntes Brain extrem Problem. Und deswegen wird seit vielen Jahren auf bessere Bildungsstrukturen gesetzt und auch einen gewissen Mentalitätswandel. Denn es braucht die Menschen für den wirtschaftlichen Wandel des Landes.
Mhm. Grönland trat 1985 aus der Europäischen Union aus, aber dennoch sind beide eng miteinander verbunden, also EU und Grönland. In welcher Form?
Grönland hat den Status eines Überseegebietes der EU und die EU kann nach wie vor auch Fischereirechte oder genießt Fischereirechte vor der Küste Grönlands. Das heißt, europäische Fischereiflotten dürfen dort fischen und im Gegenzug bekommt Grönland von der EU auch Zahlungen, die in den Fischereisektor und neuerdings in erster Linie in den Bildungssektor fließen. Und viele sagen, das Verhältnis zwischen Grönland und der EU sich sogar gebessert hat seit dem Austritt.
Und im Falle einer Unabhängigkeit, wenn wir diesen Gedanken nochmal zu Ende denken, würde Dänemark die Zahlungen einstellen? Das haben die Dänen schon deutlich gemacht und verkündet. Wer müsste denn dann zahlen, die Europäische Union?
Naja, wie gesagt, man hofft natürlich, dass es in erster Linie Grönland selber ist. Also wie gesagt, das ist eine Voraussetzung für die Unabhängigkeit. Das hat auch die dänische Regierung immer deutlich gemacht. Grönland kann erst dann unabhängig werden, wenn es wirtschaftlich tatsächlich auf eigenen Füßen stehen kann, wenn es sich wirtschaftlich weitgehend selbst finanzieren kann. Aber wahrscheinlich wird es auch Kapital von außen benötigen. Und das sind sicherlich eben internationale Mächte. China ist ja zum Beispiel interessiert, aber auch andere europäische Länder, die USA, die dann eben Geld in die Wirtschaftsprojekte, in die Rohstoffprojekte stecken würden. Aber möglicherweise würde auch die EU wahrscheinlich mehr zahlen, die natürlich auch in gewisser Weise interessiert ist, Grönland irgendwie anzubinden, noch einen gewissen Zugang zu haben. Und wer weiß, ein unabhängiges Grönland stünde natürlich auch vor der freien Wahl der EU beizutreten wieder.
Tobias Etzold, Nordeuropa-Experte, ich danke Ihnen. Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft, hatte Trump erklärt und schon mal eine Fotomontage getwittert mit einem Trump Tower, einem riesigen, golden glänzenden Hotelturm vor einer grauen, eisigen Meeresbucht. Wie witzig. Rainer Dachselt hat das mächtig inspiriert und er hat sich überlegt, welche Gegend sich eigentlich noch für ein großes Immobiliengeschäft eignen würde.
Objekt Hongkong. Exklusive Sonderverwaltungszone auf 1106 Quadratkilometern abzugeben. Dieses Juwel in 1A Meerlage an der südchinesischen See wartet nur auf Sie. Genießen Sie die Abendsonne über dem Meer, während Sie aus der Ferne den Gesängen der Demonstranten lauschen und den Rundmarsch traditionell kostümierter chinesischer Truppen beobachten. Der schicke und moderne Stadtstaat ist mit seiner funktionalen, atemberaubend verdichteten Bebauung ein Traum für den verwöhnten Liebhaber urbaner Environments. Ein durchdachter Grundriss und zahlreiche vorgelagerte Inseln bilden den Rahmen für einen individuellen und stilbewussten Lifestyle. Originelle Penthouse-Slums und Käfig-Apartments erhöhen das Flair und sorgen für den unverwechselbaren Charakter. Die Umgebung ist etwas für geopolitische Feinschmecker. Das Anwesen ist nur von Norden zugänglich und natürlich bestens gesichert gegen Einbruch und Ausbruch. Ausstattung? Gehoben bis bergig. Zahlreiche offene Küchen, WCs und Dachterrassen mit Tageslichtbad. Das Objekt steht unter Ensembleschutz, der allerdings 2047 ausläuft. Wenn Ihnen diese Immobilie zusagt, vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin. Achtung, der Verkäufer in Peking behält sich diverse Sondernutzungsrechte vor. Mit der Kontaktaufnahme signalisieren Sie Ihr Einverständnis, dass wir ihm Ihre gesamten Daten zugänglich machen.
Ein großes, großes Immobiliengeschäft. Grönland, das gönne ich mir. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Trump wollte ein Geschäft machen. Von dem, davon ist er überzeugt, auch die Dänen was hätten. Die müssten nicht länger die Grönländer mit riesigen Summen im Jahr unterstützen. Das würde Trump dann übernehmen, wenn Grönland künftig zu Amerika gehörte. Zumindest hat die Vision, die größte Insel der Welt zu kaufen, zahlreiche historische Vorbilder. Im Grunde genommen ist die Geschichte der USA eine einzige Aneinanderreihung von Landkäufen und Eroberungen, wie Thorsten Schweinhardt berichten wird.
Manchmal bekommt man mehr, als man denkt. Eigentlich wollte US-Präsident Thomas Jefferson nur eine Stadt kaufen, New Orleans, in der ehemaligen Kolonie Louisiana. Das Gebiet hatte lange den Spaniern gehört und mit ihnen gab es die Vereinbarung, dass die Amerikaner in New Orleans wohnen und den Hafen benutzen durften. Doch Jefferson hatte Sorge, dass sich das bald ändern könnte. Denn 1800 hatte Spanien, Louisiana samt New Orleans ganz überraschend an Frankreich abgetreten. Und den Franzosen war alles zuzutrauen. Erst recht ihrem Konsul Napoleon Bonaparte. Um sicherzugehen, schickte der dritte Präsident der jungen USA also seine Botschafter nach Paris. Doch die staunten nicht schlecht über das Angebot, das Napoleon ihnen machte. Warum nur eine Stadt kaufen? Wie wär's mit dem ganzen Louisiana? Nicht nur Jefferson, auch Napoleons Brüder sollen geschockt gewesen sein. Das war Napoleon aber herzlich egal. Und so ging im April 1803 der größte Grundstückskauf der Geschichte über die Bühne. Rund 2 Millionen Quadratkilometer Land wechselten den Besitzer. Für lächerliche 80 Millionen Franc. Auf heute gerechnet wären das etwa 100 US-Dollar pro Quadratkilometer. Das verkaufte Territorium umfasste nicht nur den heutigen Bundesstaat Louisiana, sondern auch das Gebiet der Bundesstaaten Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas und Nebraska, sowie Teile von Texas und einem halben Dutzend weiterer US-Staaten. Über Nacht war das Gebiet der USA um das Doppelte gewachsen. Im Jahr 1867 machten die USA das nächste Schnäppchen, als Russland einen Abnehmer für Alaska suchte. Das Zarenreich war nach dem Krimkrieg in Geldnöten. Da kamen die rund 7 Millionen Dollar Kaufpreis gerade recht. Heute etwa rund 90 Millionen Dollar. Um ein Haar hätten übrigens nicht die USA Alaska erworben, sondern Liechtenstein. Dem Fürstentum hatte Zar Alexander das Gebiet auch angeboten. Aber in Vaduz war man nicht interessiert. Schade eigentlich, denn dadurch wäre der Zwergstaat Liechtenstein um das Zehnfache gewachsen. Schließlich umfasste das verhandelte Gebiet rund 7 Millionen Quadratkilometer. Die US-Bürger zeigten nur wenig Begeisterung. Das Department Alaska verspotteten sie als Kühlschrank- oder Eisbärpark. Dann kam der erste Goldrausch in Alaska und Fahrten mit dem Hundeschlitten schienen plötzlich viel attraktiver. Trotzdem, Russland will Alaska auch heute nicht zurück, sagt zumindest Putin in diesem Interview. Danke, kein Interesse, viel zu kalt.
Are you planning to acquire Alaska as well?
Dear Faina, what would you need Alaska for? It's quite cold up there. Let's not be over enthusiastic about it.
Einmal haben die Amerikaner auch schon bei den Dänen gekauft. Ebenfalls im Jahr 1867 machten sie den Vorstoß, Dänemark die drei karibischen Jungferninseln abzukaufen. Doch bei diesem Deal war lange der Wurm drin. Mal stellte sich der US-Senat quer, dann wollten die Dänen wieder nicht. Doch für die USA waren die Jungferninseln wichtig, vor allem für den Bau des Panama-Kanals. Erst 1916, mitten im Weltkrieg, konnte Präsident Woodrow Wilson den Inseldeal perfekt machen. Für 25 Millionen Dollar. Begeistert war man in Dänemark davon allerdings noch immer nicht. Aber dem Land ging es wirtschaftlich gerade so schlecht, dass man nicht Nein sagen konnte.
Und wie einst in kolonialen Zeiten hätte Trump gerne mit Dänemark um Grönland geschachert. Durchgeknallt, wie ein Sprecher der dänischen Volkspartei Trumps Vorstoß nannte, ist er im konkreten Fall wohl eher nicht. Denn Grönland hat einiges zu bieten, was für die Amerikaner sowohl militärisch, strategisch als auch wirtschaftlich von großem Interesse wäre. Martin Ganselmeier ist unser Korrespondent in Washington. Guten Abend.
Hallo Frau Fitsch.
Wie hat Trump denn offiziell eigentlich sein Grönland-Ansinnen begründet?
Er hat das ja angestoßen über Twitter, wie er oft das ja auch tut. Und offiziell hat er als Begründung genannt, dass es strategische Interessen gäbe. Die Arktis ist natürlich geostrategisch eine immer wichtigere Region. Es werden neue Schifffahrtswege frei, dadurch, dass das Eis schmilzt. Grönland ja auch. Und Grönland hat wichtige Mineralien. Und man weiß auch, dass China und Russland an der Arktis sehr interessiert sind. China führt auch bereits Gespräche mit Grönland über konkrete Projekte, aber um einen Kauf des gesamten Landes ging es da natürlich nie. Insofern hat Trump da etwas angestoßen, was dann doch ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist.
Dass er es ernst meint, Grönland zu kaufen, kann man jetzt wohl nicht mehr bezweifeln, oder?
Nein, das kann man nicht bezweifeln. Wir wissen auch mittlerweile, da hat zum Beispiel die New York Times heute ausführlich darüber berichtet, dass Donald Trump seit etwa einem Jahr immer wieder mit Regierungsmitarbeitern geredet hat über dieses Thema. Sie sollen doch Möglichkeiten eines Erwerbs von Grönland erkunden. Er hat Mitarbeitern gegenüber sogar gespottet, oder soll er, sagt die New York Times, man könne das gegen Puerto Rico eintauschen. Also die Idee, Grönland zu kaufen, muss man dazu sagen, und das ist ja auch aus dem Beitrag eben ganz gut klar geworden, die gab es ja auch schon unter früheren US-Präsidenten. Und Trump weiß natürlich, dass Dänemark viel Geld, viele Subventionen nach Grönland zuschießen muss. Und für ihn sah das nach einem attraktiven Immobiliendeal aus. Und ein Präsident, der plötzlich die Fläche des Landes um 20% vergrößern kann, selbst wenn es überwiegend sich um Eisfläche handelt, der würde damit natürlich in die Geschichtsbücher eingehen.
Und das kennt er auch schon, vor allem aus den Geschichtsbüchern zumindest. Stichwort Militärstrategie: in den 50er Jahren errichteten die US-Streitkräfte die Luftwaffenbasis Thule auf Grönland, der jahrelang größte amerikanische Stützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten. Was könnten Sie denn jetzt eigentlich noch militärisch wollen?
Ja, das ist völlig richtig, der Hinweis. Thule ist ein wichtiger Stützpunkt, eine wichtige Luftwaffenbasis. Und das ist vor allem das, was hier auch kritisiert wird, dass gesagt wird, die Amerikaner sind ja dort bereits auf Grönland aktiv stationiert und in sehr enger Zusammenarbeit mit Grönland und mit Dänemark. Insofern hat man jetzt einen Konflikt dort vom Zaun gebrochen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump vorhat, diese Luftwaffenbasis größer auszubauen oder eine neue Basis dort aufzubauen. Das würde ja seinem sonstigen Ziel widersprechen, das militärische Engagement Amerikas in aller Welt eher zu reduzieren.
Aber auch wirtschaftlich ist die arktische Region, Sie haben es angesprochen, eben mehr und mehr von Interesse. Das heißt, Trump will offenbar auch an den bislang unerreichbaren Bodenschätzen eben wie Kohle, Zink, Kupfer, Gold partizipieren. Hat er sich dazu irgendwann mal geäußert?
Ja, da macht er keinen Hehl daraus, dass er sagt, das ist wichtig, dass ein Land schaut, wo kann man Bodenschätze gewinnen. Das gilt sowohl für Amerika, das gilt ja auch, und das ist ja ein umstrittenes Thema hier in den USA, für bisherige Naturschutzgebiete, wo er sagt, wir sind da zu sehr auf Seiten des Naturschutzes gewesen, wir müssen wieder mehr Möglichkeiten des Abbaus ermöglichen. Drill, Baby, Drill, das gilt für Fracking, das gilt für Mineralien. Da denkt er sehr daran, dass auch wirtschaftlich und kommerziell auszunutzen. Und natürlich weiß er, dass Grönland neue Möglichkeiten bietet und das interessiert ihn.
Trump nennt die dänische Zurückweisung seines Kaufinteresses für Grönland gemein. Das ist die schlichte Variante eines, sag mal, schlichten Menschen. Sein Außenminister Mike Pompeo bemüht sich derzeit um eine Deeskalation. Was verbindet denn die Dänen und die USA miteinander?
Eigentlich sind die beiden mustergültige Bündnispartner. Dänemark hat ein sehr gutes Image hier in den USA. Dänemark ist ein enger Bündnispartner. Natürlich hat Trump gestern auch wieder kritisiert, dass sie noch nicht genug zahlen. Sie müssen mehr ausgeben fürs Militär. Aber Dänemark hat Soldaten gestellt für die Kriege in Afghanistan, für das Engagement im Nahen Osten. Und darauf wurde hier auch in den Medien und von anderen Politikern immer wieder hingewiesen, dass die Dänen Opfer gebracht haben und eigentlich mustergültige Bündnispartner sind. Umso unverständlicher, dass Donald Trump jetzt so reagiert hat. Übrigens, das Wort gemein, das ist sehr fast beschönigend übersetzt. Wörtlich hat er ja gesagt nasty. Also das könnte man auch als fies oder als, das hat noch ein bisschen Stärkeres. Das Wort gemein ist fast beschönigend übersetzt.
Danke für die Korrektur, Martin Ganselmeier nach Washington. Einen schönen Tag für Sie. Alles nur ein großes Immobiliengeschäft. Also lohnt es sich durchaus, über den Kauf von Kuba nachzudenken.
Objekt Kuba. In die Jahre gekommene Volksrepublik auf 109.000 Quadratkilometern abzugeben. Diese alleinstehende Mehrfamilieninsel liegt traumhaft inmitten eines gepflegten Ozeans. Idyllische Schweinebuchten und romantische Ruinenstädte laden zum Verweilen ein. Lauschen Sie bei einer guten einheimischen Zigarre dem Rauschen des Meeres und den Blättern des Putzes. Das teilweise verwilderte Anwesen besticht durch karibisches Flair, das ein geschickter Handwerker mit etwas Geduld freilegen kann. Es handelt sich um ein Liebhaberobjekt mit großem Potenzial. Mutige Bastler kommen hier voll auf ihre Kosten, die allerdings beträchtlich sein dürften. Die zur Entstehungszeit revolutionäre Grundausstattung kann heute nur noch als durchschnittlich bezeichnet werden. Partielle Überdachung, fließend Wasser auch außerhalb der Bäder, Naturheizung. Zahlreiche ungenutzte Lager- und Verkaufsflächen eröffnen entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Vertrag mit der derzeitigen Verwaltung kann und sollte jederzeit gekündigt werden. Achtung, zum Objekt gehört auch ein Straflager, das derzeit von den mächtigen Nachbarn genutzt wird. Wenn Ihnen diese Immobilie zusagt, kontaktieren Sie uns. Achtung, dieses Objekt wird zwangsversteigert. Deswegen können wir Ihnen leider keine Fotos zukommen lassen. Eine Besichtigung ist nicht möglich.
Grönland, das gönne ich mir. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir ziehen jetzt mal die Schneeschuhe an und begeben uns zumindest geistig und hörend auf Expeditionen nach Grönland mit Fridtjof Nansen, der 1888 und 1889 dort unterwegs war und beweisen konnte, dass Grönland vollständig mit Eis überzogen ist. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das seinerzeit eine Sensation war und auch heute noch ist.
In der Nähe des nördlich von Puisortok gelegenen Vorgebirges Kap Bille angelangt, vernahmen wir vom Lande her sonderbare Laute, gleichsam ein Gemisch von Menschenstimmen und Hundegeheul. Wir hielten Ausguck und erblickten nun einige dunkle Massen, in denen Bewegung zu sein schien. Und als wir näher hinsahen, zeigte es sich, dass es Menschenschwärme waren, die an den Felsabsätzen hinauf zerstreut waren und lebhaft durcheinander sprachen, gestikulierten und auf uns zeigten, die wir uns ruhig durch das Eis hindurch arbeiteten. Wir entdeckten nun auch mehrere Felszelte, die an die Felsen lehnten, und bemerkten einen sonderbaren Geruch von Tran oder dergleichen, den der Wind uns vom Lande her entgegentrug. In demselben Augenblick, als wir die Boote dem Land zuwandten, steigerte sich der Lärm dort erheblich. Unten am Strande erblickten wir eine ganze Anzahl von Männern, die eifrig mit den Armen in der Luft fochten, um uns einen guten Landungsplatz zu zeigen. Die Sprache der Eskimos hat keinen Ausdruck für guten Tag oder Willkommen. Ein freundliches Lächeln ist ihr einziger Bewillkommnungsgruß. Als wir vor dem größten Zelt stehen blieben, aus dem uns ein gemütlicher Lichtschein entgegendrang, wurden wir sofort durch Zeichen aufgefordert einzutreten. Wir folgten der Einladung und gelangten durch die äußere Zeltöffnung an einen dünnen, durchsichtigen Vorhang aus Darmhaut. Die eine Ecke derselben wurde zurückgeschlagen. Wir mussten die Köpfe der Niedrigkeit halber senken und traten dann in einen gemütlichen Zeltraum ein. Der Anblick und die Atmosphäre, die uns hier entgegendrang, musste wenigstens auf europäische Augen und Nasen, milde gesprochen, höchst fremdartig wirken. Dass es aber so aussähe und so merkwürdig röche, hatte ich mir denn doch nicht vorgestellt. Am durchdringendsten war der Trangeruch aus den Tranlampen. Dazu aber kamen noch die verschiedensten Arten von menschlichen Ausdünstungen, sowie Dämpfe von stinkenden Flüssigkeiten, die in Gefäßen aufbewahrt wurden. Aus Rücksicht auf den Leser will ich lieber mit der Beschreibung innehalten. Man kann sich jedoch bald daran gewöhnen und die Atmosphäre schließlich ganz angenehm finden. Ich selber fand mich verhältnismäßig bald zurecht. Wenigstens so weit, dass ich meine Augen gebrauchen und mich in der Wohnung umsehen konnte. Das Erste, was meine Aufmerksamkeit erregte, war die Unmenge nackter Körper, die ich ringsumher im Zelt sitzen, liegen und stehen sah. Sie trugen alle ihr Natit, das Hausgewand. Es ist aber so klein, dass ein ungeübtes Auge nicht sonderlich daran hängen bleibt. Es besteht aus einem schmalen Band um die Lenden, das sich besonders bei den Frauen auf das Allergeringste beschränkt. Von falscher Scham war hier nicht viel zu entdecken. Und dass die Natürlichkeit, mit der man miteinander verkehrte, uns Europäern, die wir an europäische Sitten gewöhnt waren, ein wenig befremdend erschien, das kann wohl nicht Wunder nehmen. Einen eigentümlichen Eindruck machte es, als eine junge Mutter sich ihrer Kleider entledigte und ohne weitere Umstände auf ihr Lager zu ihrem Kinde kroch, das dort ganz nackend lag, um ihm, auf allen Vieren über das kleine Wesen gebeugt, die Brust zu geben. Es war etwas so rührend Natürliches, so mütterlich Zärtliches in dieser Szene, dass es auf jeden Zuschauer, der nicht von einem verkehrten europäischen Anstandsgefühl befangen war, einen tiefen Eindruck machen musste.
Auf Schneeschuhen durch Grönland. Knapp 100 Jahre später hat der Südtiroler Robert Peroni das grönländische Eis als erster an seiner breitesten Stelle durchquert und wurde damit international bekannt. Seit 30 Jahren lebt er hauptsächlich in Tasiilaq, einem Dorf im Osten Grönlands mit 2000 Einwohnern, das nur über Luft- oder Seeweg erreichbar ist, und betreibt dort seit 1990 ein Hotel, das Red House, in dem ausschließlich Einheimische beschäftigt sind. Herr Peroni, der Name Tasiilaq bedeutet wörtlich übersetzt wie ein ruhiger See und geht darauf zurück, dass die Ortschaft an einem als besonders still geltenden Fjord liegt. Ist Ihnen diese Stille noch nie zu laut geworden?
Nein, im Grunde nicht. Aber sicher passiert es manchmal. Also im Großen und Ganzen ist es fantastisch. Die Stille ist eigentlich sehr laut. Das ist dasselbe wie am Eisberg. Es ist still, aber es passiert irgendetwas. Es ist nicht eine negative Stille, sondern es ist irgendetwas Besonderes. Und es hat auch Inhalt.
Wen treibt es in diese Gegend? Also wer besucht Ihr Hotel? Was sind das für Menschen, die sich bei Ihnen einquartieren?
Oh, das sind ganz verschiedene Leute. Also es sind Abenteurer, es sind Extrembergsteiger, aber es sind auch ganz normale Leute, die einfach Urlaub machen wollen und eben Stille suchen, irgendeine Weide suchen, irgendetwas, was nicht bebaut ist und wo keine markierten Wege sind, wo man selber noch entscheiden kann, wo wandere ich hin, wo gehe ich, was mache ich. Und die einfach den Lärm mal meiden wollen und eine unheimliche Natur erleben wollen, eine ganz exotische.
Das Leben in Grönland, das haben Sie ausführlich in Ihrem dritten Buch Kälte, Wind und Freiheit, wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten, beschrieben. Was lehrten Sie ihnen genau?
Der Sinn des Lebens, ich meine, in einer Gesellschaft, wie das in Europa besonders ist oder auch in den Vereinigten Staaten, man jagt irgendetwas nach. Man muss gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Man muss das Geld verdienen, man muss irgendetwas zeigen, man muss irgendetwas demonstrieren auch, man muss irgendetwas bewegen, es muss dauernd irgendetwas passieren. Hier ist es ganz anders. Die Leute sind ruhig, die Leute leben auch mehr, sie arbeiten auch, das ist fleißig, das ist überhaupt keine Frage. Aber Arbeit macht hier Spaß. Es macht richtig Freude. Wenn ich Probleme habe am PC, gehe ich einfach in die Küche, wo die ganzen Frauen sind und die Männer, und da wird gelacht. Es macht einfach Freude. Das Leben macht mehr Freude.
Es gibt aber ja auch eine dunkle Seite, zumindest liest man darüber. Es gibt viele Schulabbrecher und eine der höchsten Selbstmordraten der Welt in Grönland. Nicht jeder kann dem Eis und der Landschaft etwas Schönes abgewinnen, offenbar. Wie erleben Sie das?
Also das glaube ich nicht so, dass es an der Natur hängt. Es sind einfach die Umstände. Wir sind hier am Rande einer Welt hier und die internationale Gemeinschaft wie Greenpeace und andere Organisationen, die beschneiden uns ganz extrem, weil sie meinen, wir stören irgendwo ein Habitat, das nicht richtig ist. Und deshalb sind wir imaginiert. Aber die Selbstmordrate hängt auch damit zusammen mit einem historischen Wert. Wenn ein Junge oder wenn ein Mann, ein Älterer oder eine ältere Frau nicht mehr dazu beitragen kann, dass es der Familie gut geht, dann gibt es nur einen Weg, und zwar sich zu entfernen. Und in alten Zeiten war das ganz normal. Man hat sich getötet, damit die Familie überleben kann. Es ist also eher etwas Positives als was Negatives. Nur in der Gesellschaft, der weißen Gesellschaft, in der christlichen Gemeinschaft, ist der Selbstmord eine ganz andere Geschichte. Und heute passiert es manchmal eben auch im alkoholischen Zustand und im depressiven Zustand.
Sie wurden international bekannt, als Sie 1983 mit zwei Freunden als Erste das grönländische Inlandeis an seiner breitesten Stelle durchquerten, und zwar in 88 Tagen. Und diese Nordtransversale war 1400 Kilometer lang, lebensgefährlich, ohne Hilfsmittel und Versorgungsdepots. Heute schmilzt das Eis, auch in Grönland. Wie nehmen Sie diese Veränderungen wahr?
Ja, wir nehmen die Veränderungen wahr. Es gibt speziell die Ränder, die ziehen sich zurück des Inlandeises, und es gibt viele Schmelzvorgänge. Es gibt auch weniger Eis in den Fjorden. Es gibt weniger Eis vom Polargebiet, die bei uns vorbeiziehen. Die Temperaturen sind eigentlich relativ gleich, das merkt man nicht so. Das sind 0,5 Grad oder 0,3 Grad über das Jahresmittel, das merkt man nicht. Wir hatten jetzt auch im letzten Sommer und in diesem Sommer eher kältere Temperaturen als im Normaldurchschnitt. Aber die Gletscher gehen zurück. Das ist auch hier, und Das merkt man.
Und das ist sichtbar. Aber die Klimaerwärmung könnte natürlich auch den Grönländern ein Stück Hoffnung geben. Denn im schmelzenden Arktiseis sollen riesige Rohstoffvorkommen schlummern, also Öl, Uran, seltene Erden und alles mögliche andere. Das könnte Grönland sozusagen einen Schub in die Unabhängigkeit geben. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube nicht, dass die Schmelze direkt als einen Vorteil bringt. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weit zu sehen. Im Gegenteil, es gibt irgendein Problem, und zwar, wir wissen nicht, wenn das Meer etwas wärmer wird, dann um 0,5 oder 0,8 Grad, dann wissen wir nicht, wie die Fische zum Beispiel, die Fischgründe, ob die da bleiben, ob die gleichen Fische da sind. Es gibt schon heute Fjorde, wo das nicht mehr der Fall ist. Ob das jetzt mit der Wärme zusammenhängt, das weiß ich nicht. Aber die weiteren Folgen, die sind sicher dramatischer. Erdöl und seltene Erden, ich meine, die sind vorhanden, das ist wahr. Aber ob die noch so schnell abbaubar sind, das wissen wir nicht. Es wird uns viel versprochen, aber es wird im Augenblick noch ganz wenig gehalten. Und deshalb die Unabhängigkeit anzustreben, ist im Augenblick nicht sichtbar. Ich meine, Dänemark ist eine Schutzmacht und ist auch sehr klug und weise und macht eigentlich einen guten Job für Grönland.
Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat ja überlegt, Grönland zu kaufen. Haben Sie eigentlich davon gehört? Und wenn ja, darüber auch diskutiert?
Ja, wir haben das gehört, ja. Also im ersten Augenblick muss man darüber lachen. Im zweiten Augenblick muss man darüber weinen. Denn eines ist sicher. Der amerikanische Präsident hat ein altes Beil ausgegraben. Das ist ja schon im Zweiten Weltkrieg so gewesen, dass die Amerikaner hier agiert haben und ihre Basen gebaut. Wenn wirklich Grönland verkauft würde, was nicht der Fall ist, dann gibt es hier Abschusszentren für die Raketen, die nach China gehen oder nach Russland gehen. Das heißt, wenn dann ein Gegenangriff ist, sind wir die Ersten, die draufgehen und die sterben. Also der Trump will ein menschliches Schutzschild, damit er in Ruhe die Wahl gewinnt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben Sie sehr gut verstanden. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was auf Grönländisch oder, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, auf Wiedersehen.
Also auf Wiedersehen heißt Degeribu. Oder Takiwa, Degeribu. Das ist alles. Ja, Degeribu. Bei Veneranikami.
Tikeripu oder so ähnlich. Robert Pironi aus Tasiilaq in Ostgrönland. Das Gespräch haben wir per Skype kurz vor der Sendung aufgezeichnet, weil wir der Technik nicht getraut haben. Aber der Weg ins Eis scheint doch nicht so weit zu sein, wie man es sich so vorstellt. So, und jetzt spinnen wir nochmal weiter. Wenn es Grönland nicht ist, dann könnte Deutschland vielleicht als quasi Rhein-Mittelhaus ein tolles Immobiliengeschäft werden, meint Rainer Daxelt.
Objekt Deutschland. Solide Republik auf 357.000 Quadratkilometern abzugeben. Erwerben Sie einen Rhein-Mittelstaat in zentraler Lage auf einem Erdteil, der sich wie seine Bewohner teilweise einen liebenswerten dörflichen Charme bewahrt hat. Genießen Sie einfach Ihren Feierabend bei einem kühlen Bier oder diskutieren Sie mit Ihren zahlreichen, meist kleineren Nachbarn die Vorteile offener Grundstücksgrenzen. Das geräumige Anwesen ist in effizient geschnittene Bundesländer aufgeteilt mit jeweils unverwechselbarem Charakter. Das Objekt ist verkehrsgünstig gelegen, für Familien allerdings nur bedingt geeignet. Die Ausstattung ist, je nachdem, wen man fragt, luxuriös oder unterdurchschnittlich. Größtenteils versiegelte Böden, helle, lichtdurchflutete Großräume mit nur wenigen braunen Ecken, Einliegerwohnung im Osten, mehrere Zufahrten und eine eigene Autobahn sorgen für lebhaften Durchgangsverkehr. Eigene Sicherheitskräfte, die allerdings sanierungsbedürftig sind. Heizung und Strom durch Sonne, Wind, Kohle und den Atomstrom der Nachbarn. Ein Energienachweis ist allerdings frühestens für 2050 erhältlich. Diese Immobilie bringt jährliche Steuereinnahmen von 714 Milliarden Euro, wenn Sie auf der Suche nach einer lohnenden Kapitalanlage sind. Dann kontaktieren Sie uns noch heute.
Ja, Sie haben jetzt die Wahl. Die Grönländer haben übrigens deutlich gemacht, dass sie überhaupt kein Interesse haben, amerikanische Staatsbürger zu werden. Über Deals könne man sprechen, aber Grönland bleibe Grönland, damit das mal klar ist. Ganz unabhängig von allem Wollen und Können ist das Ansinnen des amerikanischen Präsidenten rechtlich wohl ein Ding der Unmöglichkeit, völkerrechtlich zumindest. Das hat unser Kollege Bernd Wolf von der Rechtsredaktion für uns recherchiert und dabei noch andere Beispiele gefunden, sich ein Stück Territorium gegen Geld einzuverleiben.
Von einem anderen Staat ein Stück Territorium zu bekommen, war schon immer schwierig, auf friedlichem Weg. Zum Beispiel Büsingen am Hochrhein, eine deutsche Exklave auf Schweizer Gebiet, knapp 8 Quadratkilometer klein, so groß wie Astheim in Südhessen. 1500 Einwohner, jahrhundertelang gehörte es mal den Österreichern, mal den Schweizern. Erst 1805 ging es an die Württemberger, dann an die Badener. 1918 stimmten 96% der Büsinger dafür, das Deutsche Reich zu verlassen, Schweizer zu werden. Vergeblich. Die Schweiz konnte kein geeignetes Austauschgebiet anbieten. Das Thema Landverkauf unter Staaten ist eigentlich kein Thema. Auch Trumps Dealversuch mit Grönland ist nach Ansicht von Scott Anderson, früher juristischer Berater des US-Außenministeriums, eine, Zitat, rechtliche und politische Unmöglichkeit. Anderson, Anwalt für internationales Recht, verweist auf das Völkerrecht. Die Grönländer sind weitgehend autonom. Gegen sie kann Kopenhagen nichts entscheiden und will es ja auch nicht. So wie 1867 Alaska wollte Washington schon mehrmals Grönland kaufen, ohne Erfolg. Selbst potenziell grönländische Separatisten erkennen keinen Sinn darin, US-Bürger zu werden. Weitere Beispiele für versuchte Landnahmen: die Falklandinseln im Südatlantik. Spätestens seit den 1960er Jahren wollte Argentinien die Islas Malvinas nicht kaufen, aber haben. Weil Eigentümer London nicht verkaufen wollte, gab es 1982 Krieg. 900 Tote, Falkland blieb britisch. Beispiel Gibraltar. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts britisches Gebiet an der spanischen Südküste. Seitdem, obwohl damals abgetreten, will Madrid den Affenfelsen wiederhaben. Kaufen geht aber nicht. Beispiel Ceuta und Melilla, spanische Exklaven in Marokko seit dem 15. Jahrhundert. Marokko hätte beide Städte gerne wieder zurück, sagt es. Tut aber nichts, mangels Erfolgsaussichten. 1890 wollte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Helgoland erwerben, um seine Seemacht strategisch abzusichern. Der Felsen in der Nordsee war damals britisch. Dank eines einigermaßen entspannten Verhältnisses zu London verzichtete das Deutsche Reich dafür auf etwaige Ansprüche auf die ostafrikanische Insel Sansibar. Wohlgemerkt, Sansibar war keine deutsche Kolonie, hätte vielleicht eine werden können. Quasi ein Leerverkauf zwischen Berlin und London. Alle Beispiele zeigen, wollte ein Staat unbedingt einen Teil eines anderen Staates haben, gab es Krieg. Oder man musste verhandeln, oft blieb dann alles, wie es war.
Und am Ende nochmal zurück zu Grönland. Dieses Trumpsche Vorgehen lässt zumindest mal diplomatisches Geschick vermissen, sofern man im Zusammenhang mit Trump über ein diplomatisches Geschick überhaupt sprechen kann. Zu Beginn der Sendung haben wir eine Äußerung des Sprechers der liberal-konservativen Partei in Dänemark gehört, der da sagte, die USA seien der wichtigste Verbündete der Dänen und waren Garant für Frieden, Freiheit und Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt müsse man sich überlegen, mit wem man künftig Allianzen bilde. Christian Lammert, Professor für Nordamerika-Studien am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Die Dänen waren den USA stets ein loyaler Alliierter. Sie zogen sogar 2003 mit ihnen in den Irakkrieg. Nun dieser versuchte Deal, der voll nach hinten losgegangen zu sein scheint. Könnte dies die Beziehungen der beiden Länder nachhaltig beeinträchtigen?
Ja, nachhaltig hofft man natürlich nicht, weil eventuell Trump vielleicht schon nächstes Jahr nicht mehr Präsident ist, aber auf alle Fälle in 5 Jahren nicht mehr Präsident ist und dann die USA vielleicht mal wieder zur Besinnung kommen und sich auf die traditionellen amerikanischen außenpolitischen Werte vielleicht wieder rückbesinnt. Wir haben ja die Diskussion nicht nur mit Dänemark, es ist ja auch, wir haben jetzt wieder den G7-Gipfel und schon fängt er wieder an, über NATO und Bündnis zu reden. Also er verschreckt halt die ganzen Alliierten momentan. Und das kann natürlich kurzfristig dazu führen, dass man sich abkanzelt, dass man sich überlegt, mit wem man noch zusammenarbeiten kann, wenn die USA als verlässlicher Partner ausfallen. Aber wir haben eben eine lange Zeit von intensiven Beziehungen zwischen Europa und den USA, zwischen Deutschland und den USA und auch zwischen Dänemark und den USA. Und das ist schon ein breites Fundament, was so leicht nicht zerstört werden kann.
Trump beweist ja eigentlich immer wieder, dass er ein unberechenbarer Verhandler ist. Er selbst sieht sich gerne als der geniale Dealmaker. Wie sehr ist das eigentlich eine Legende, die sich da hartnäckig hält?
Ja, das ist eine Legende, das war immer schon eine Legende, auch als Immobilienmogul war er bei weitem nicht so erfolgreich, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. Wir haben inzwischen schon einige Informationen aus einigen Steuererklärungen, dass er wahnsinnig viel Geld verloren hat. Es gab eine Information, dass in den 90er Jahren war er, glaube ich, an Stelle 3 der US-Bürger, die am meisten Geld in einem Jahr verloren haben. Also das ist schon immens. Da ist ein Heldenverehrung um ihn konstruiert worden, wie erfolgreich er war, auch um diese Geschichte des American Dream so ein bisschen plausibel zu machen. Aber das war er nie, nicht als Immobilienmakler. Er ist mit 200 Millionen gestartet, Dollar, die er von seinem Vater gekriegt hat, und hat daraus eigentlich nicht so viel gemacht. Er ist häufig gescheitert. Und auch in der Politik ist er mit seinem unkonventionellen Art des Dealmakings, wie er das eben immer bezeichnet, bislang nicht weit gekommen. Das ist mit Nordkorea hat sich nicht viel ergeben. Die Mexikaner haben die Mauer bislang immer noch nicht bezahlt, die er haben will. Die Mauer hat er auch noch nicht. Und auch mit der eigenen Partei oder der Demokratischen Partei kann er keine Deals machen. Und jetzt ist er auch schon wieder krachend gescheitert, über Grönland irgendeinen Deal hinzubekommen. Also da ist er eigentlich auf der ganzen Linie bislang gescheitert.
Ja, aber er schiebt eine Riesenwelle und nun scheint es ja auch eine neue amerikanische Art der politischen Auseinandersetzung zu sein, nicht mehr zu verhandeln. Es geht immer um Deals. Was für eine Außenwirkung hat das alles?
Ja, das verunsichert natürlich, weil das eine Abkehr ist eigentlich von Politik und Außenpolitik, wie sie traditionell im Kontext von demokratischen Staaten betrieben wird. Die ganzen Beispiele, die Sie ja jetzt auch in der Sendung diskutiert haben, waren immer aus dem 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist traditionelle Großmachtspolitik, wo sich vielleicht Staatschefs dann zusammensetzen können und per Handschlag Politik machen können. Aber mit den ganzen Entwicklungen Völkerrecht, Menschenrechtsdiskussion, Selbstbestimmungsrecht von Menschen. Das ist inzwischen eine so komplexe globale Welt, dass man diese Deals zwischen, und meistens waren es traditionell Männer, die sich dann irgendwie am Tisch oder im Hinterzimmer zusammensetzen und irgendwas aushandeln, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen ist es problematisch, weil es viele verunsichert und weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wie ernst es überhaupt gemeint ist.
Man könnte auch in Trumps Grönland-Vorstoß ein Signal an die arktischen Staaten, also auch an Russland, an China sehen, dass die USA ihren Kontrollbereich eben auf die Arktis ausdehnen wollen. Auch das haben wir schon in der Sendung zum Teil angesprochen. Also geht es bei diesem geplatzten Grönland-Deal vielleicht auch weniger um Grönland selbst als um ein Stück neues Territorium?
Ja, absolut, da geht es und das ist nichts Neues. Das ist schon seit 20, 30 Jahren, seit man realisiert, dass in der Arktis das Eis zurückgeht, dass da neue Handelswege entstehen und dass man dann auch leichter an Öl- und Gas, Erdgasvorkommen rankommt, wenn das Eis weg ist. Es gibt Studien des amerikanischen Geologiedienstes, die sagen, dass 30% der weltweiten Erdgasvorkommen in der Arktis liegen und das meiste ist auch in den Küstengewässern, also nahe des Landes. Und da wäre es natürlich ein Riesenvorteil, wenn man dann Grönland besitzt, dann hat man Zugang zu diesen Ressourcen. Das ist sicherlich ein Grund, warum er auch Unterstützung findet in vielen Bereichen in den USA, die ihn da befeuern, da diese Linie weiterzufahren. Aber auch militärstrategisch wurde ja schon angesprochen. Die USA haben da schon eine große Militärpräsenz in Grönland. Das könnte noch ausgebaut werden. Aber das Absurde ist eben, die die USA sind schon auf der Insel und es gibt auch schon Gespräche, dass man diese Ressourcen, die da sind, dass es Sonderrechte für amerikanische Unternehmen geben sollte. Das sind alles die Gespräche, die laufen schon. Und mit dieser Initiative schadet er natürlich den USA massiv, weil jetzt Grönland und auch Dänemark natürlich sagen, also mal langsam, jetzt wollen wir erstmal vorsichtig sein, was die USA da machen. Und das schadet auch dem Status, den die USA eigentlich schon auf Grönland erreicht haben.
Wollte ein Staat unbedingt einen Teil eines anderen Staates haben? Gab es Krieg oder man musste verhandeln? Oft blieb alles, wie es war, haben wir eben im Beitrag von unserem Kollegen Bernd Wolf gehört. Aber jetzt mal weitergedacht, könnte nicht das Prinzip Kaufen oder Tauschen künftig vielleicht ein Mittel sein, eben Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden?
Ja, kaufen und verkaufen ist natürlich besser als Kriege zu führen, aber noch besser ist natürlich, dass man das über Verträge regelt, über diplomatische Beziehungen. Ich glaube, das Problem, was wir hier momentan sehen, und dafür steht Trumps Außenpolitik momentan, ist, dass wir auf dem Weg zu einer Rückkehr zu Großmachtspolitik sind, wo Außenpolitik als Nullsummenspiel verstanden wird. Man nimmt dem einen was weg und hat dann mehr. Und das ist kein Weg, der in die Zukunft führt. Das heißt, wenn wir eine zukunftsgerichtete Politik haben müssen, dann müssen wir sehen, wie die Ressourcen auch so eingesetzt werden können, dass nicht nur ein Land davon profitiert. Aber genau das ist der Ansatz, den Trump momentan fährt, Make America Great Again. Und das heißt, die anderen verlieren. Und das ist der falsche Weg. Und deswegen würde ich auch sagen, sind solche Deals, wo man Länder oder Bereiche, bestimmte Territorien einfach verkauft, ist nicht der richtige Weg.
Trump redet auch gerne von diesen, ich zitiere nur, Shithole Countries und meint damit auch Teile Afrikas oder auch Kuba. Der Kollege Rainer Dachselt hat ja heute verschiedene Länder ins Visier genommen, die für Trump interessant sein könnten. Neben Kuba dann auch die rein Mittelhaus-Variante Deutschland und die etwas luxuriöse wie Hongkong. Sind Sie damit einverstanden, Herr Professor Lammert, oder haben Sie andere Vorschläge, welches Land Trump als nächstes kaufen könnte?
Ach, man könnte ihm auch vorschlagen, Neuseeland zu kaufen. Ja. Die haben, glaube ich, die meisten Golfplätze pro Einwohner. Oder was mir auch noch einfallen würde, wären die Osterinseln. Das ist auch eine Insel und die haben so Steinstatuen, die Maori. Die könnte er dann für seine Wahlkampfveranstaltung immer gut als Hintergrund nutzen. Also ich glaube, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen und findet viele Beispiele, wo Trump vielleicht noch kaufen könnte. Ich glaube, für ihn wäre es auch gut, er würde Großbritannien kaufen. Dann könnte man nach dem Brexit sich die Verhandlungen für eine Wirtschaftsunion ersparen. Also da kann man, glaube ich, noch weiterdenken.
Prima Ideen, Professor Christian Lammert. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Grönland, das gönne ich mir. Und in diesem Sinne ist es fast logisch, an dieser Stelle nochmal eben an Generaldirektor Heinrich Haffenloher, gespielt von Mario Adorf, zu erinnern. In der Fernsehserie Kir Royal, vielleicht ein prima Vorbild für weitere Deals und Landkäufe für wen auch immer. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Und jetzt hat Herr Haffenloher das Wort. Bitte.
Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa, stelle dir noch eine Ferrari davor, deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge?